ARD Sounds.
Guten Tag, hallo.
Schön, dass ihr alle da seid.
Mega. Was? Wir machen heute eine Live-Aufzeichnung. Es ist eine ganz besondere Episode von 11KM. Natürlich, wie immer, ihr kennt uns mit einer tiefen Recherche. Und das Coole ist, diese Folge, zum ersten Mal sind wir als 11KM live auf der Bühne. Zum ersten Mal bei 11KM sind wir zu zweit in einer Episode.
Ja, das ist richtig schön.
Deutsche Nachrichtendienste gelten als fleißig, gründlich und technisch kompetent, aber auch als übervorsichtig, wahnsinnig bürokratisch und stark reglementiert. Genau das soll sich jetzt ändern.
Ja, wir sprechen heute über eine regelrechte Zeitenwende, und zwar der inneren Sicherheit. Denn Deutschland plant gerade einen einzigartigen Umbau und kaum einer kriegt es mit. Der Auslandsgeheimdienst, der BND und der Inlandsnachrichtendienst, der Verfassungsschutz und die Polizei, die sollen mächtiger werden. Und was das am Ende für die Freiheit von jeder Einzelnen und jedem Einzelnen bedeutet, darüber sprechen wir heute bei 11KM. Und wir haben einen besonderen Gast. Er recherchiert seit 20 Jahren zu Sicherheitsthemen, zu Nachrichtendiensten. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass kaum ein Journalist so viele Insider-Informationen in Deutschland aus diesem Bereich hat wie er. Er leitet die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Herzlich willkommen, Jörg Diehl. Hi Jörg.
Hallo. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Wir sind die Hosts von 11KM, mein Name ist David Krause.
Und ich bin Elena Kuch.
Das ist unsere Live-Folge vom ARD Sounds Festival für Montag, den 11. Mai. Ja. Ja, dann lass uns mal reingehen in deine Recherche, Jörg. Wir sind Mitte März, das ist noch gar nicht so lange her. In Leipzig wird ein Iraker festgenommen. Wer ist der Mann und wie lief das vor allen Dingen ab, diese Festnahme?
Ich glaube, die Festnahme an sich war relativ wenig ereignisreich, also ein Standardvorgehen. Der Mann heißt Rakan A. Punkt. Er ist Ende 20, Iraker, lebt eben seit einigen Jahren als Flüchtling in Sachsen und hat sich in seiner Heimat vor etwa 10 Jahren hatte er sich dem IS angeschlossen. Damals war er noch ein Teenager in Mosul im Irak. Der IS, der Islamische Staat, eroberte seine Heimatstadt und er schloss sich dann dem IS als Kämpfer an.
Woher weiß man das?
Ja, das weiß man daher und wahrscheinlich hat ihn das sehr überrascht, dass ihn sozusagen seine Vergangenheit dann 10 Jahre später in Deutschland einholen würde, nachdem er seine Heimat eben verlassen hat. Das weiß man daher, weil der IS nicht nur eine Terrororganisation war und ist, sondern auch eine riesengroße Bürokratie und sehr akribisch Akten geführt hat über die Leute, die sich ihm angeschlossen hatten. Und der Name dieses Rakan A. Punkt fand sich eben in diesen Akten, in diesen Listen, in denen dann deutsche Sicherheitsbehörden diesen Namen gefunden haben.
Lass uns gleich über diese Listen noch mal weitersprechen, weil das ist ultra spannend. Lass uns aber erstmal auf den IS generell kommen. IS, denke ich natürlich als Berliner an den Breitscheidplatz, an den Anschlag. In der letzten Zeit waren die jetzt nicht mehr so in den Schlagzeilen. Wenn es um Gefahr für Deutschland geht, geht es immer momentan um hybride Kriegsführung, gerade aus Russland, um Desinformationskampagnen vielleicht auch. Wie stark steht denn gerade Deutschland jetzt zu diesem Zeitpunkt im Fokus des IS?
Na, ich glaube, Deutschland steht nach wie vor sehr im Fokus auch islamistischer Terroristen. Und wir hatten ja auch entsprechende Anschläge in Mannheim, in Solingen, in Bielefeld mit eigentlich einem immer gleichen Modus operandi, also einem Einzeltäter, der dann mit Messern eben auf Wehrlose und Unbewaffnete losgeht. Aber ich glaube, der Grund, warum wir das nicht mehr so wahrnehmen, ist, dass einfach die Sicherheitslage sich rundherum so zugespitzt hat und so dramatisch geworden ist, dass wir so vielfach einfach, man muss ja nur jeden Tag irgendwie in die Zeitung schauen oder
Tagesschau
schauen oder Radio hören oder 11KM hören, mitzukriegen, was sich alles passiert an Spionageaktivitäten, Sabotageaktionen. Koalition, hybrider Kriegsführung. So, ich glaube, da hat sich einfach die Grundkonstellation verändert und der Bundesinnenminister hat vor einigen Wochen die neuesten Zahlen, also politisch motivierter Kriminalität vorgestellt, also Verbrechen, Straftaten, die eben mit einem extremistischen Hintergrund verübt worden sind und die sind auf einem Allzeithoch. Also sie waren noch nie so, es gab noch nie so viele wie im vergangenen Jahr. Und nur um mal eine Größenordnung zu bekommen, sie haben sich seit 2015 verdoppelt, um sozusagen. Also wir befinden uns in einer Sicherheitslage. Glücklicherweise merken wir alle das im Alltag noch nicht ständig. Aber die Sicherheitslage ist wirklich enorm angespannt.
Diese Listen, die du gerade angesprochen hast, was ist das Besondere an diesen Listen? Und wie kann ich mir
eine
die vorstellen?
Eine Excel-Liste?
Ja, was steht da drin?
Ja, also nochmal zurück zum IS und der Bürokratie. Der IS hat wirklich unfassbar viele Akten geführt. Also es gibt Gehaltslisten, Soldlisten. Es gibt aber auch Listen aus Krankenhäusern, Gästehäusern, Hotels, die der IS, Bestelllisten. Also die Kämpfer konnten Ventilatoren bestellen oder Kühlschränke. Und das wurde dann nachgehalten, festgehalten in sehr unterschiedlicher Form. Also es gab sozusagen nicht das Standardformular, sondern da ist alles dabei gewesen, von handschriftlichen Notizen bis hin zu Excel-Tabellen. Und mit der militärischen Niederlage des IS sind diese Listen dann von den alliierten Streitkräften, insbesondere von den Amerikanern, sichergestellt worden, gefunden worden, teilweise eben bei Kämpfern, die sie mit sich geführt haben auf USB-Sticks, aber teilweise auch physisch eben gefunden worden in bestimmten Institutionen, Einrichtungen, Verwaltungsgebäuden. Und diese Listen sind auf diese Art und Weise dann von den Amerikanern, nicht nur, aber insbesondere von den Amerikanern geteilt worden mit westlichen Sicherheitsbehörden und auch mit den deutschen Sicherheitsbehörden.
Das bedeutet ja auch, ohne die Arbeit der Amerikaner hätte diese Festnahme des mutmaßlichen Terroristen in Leipzig dann vermutlich nicht stattfinden können. Wie abhängig sind wir von den Erkenntnissen der amerikanischen Geheimdienste?
Ich glaube, dass wir sehr, sehr abhängig sind von den Erkenntnissen der amerikanischen Geheimdienste. Da hat mal jemand aus Berlin gesagt, also von den USA nach Deutschland läuft sozusagen ein vielspuriger Informationshighway und in die andere Richtung führt ein kopfsteingepflastertes Gässchen, in dem viele Schlaglöcher sind. Und ich glaube, ein Großteil der geplanten islamistischen Anschläge der vergangenen Jahre sind durch Geheimdiensthinweise aus den USA verhindert worden. Wir sind aber auch in anderen Phänomenbereichen, wie das so in diesem Polizeisprech heißt, eigentlich von den Amerikanern abhängig. Es gibt rechtsterroristische Gruppierungen, die ausgehoben worden sind, weil die Amerikaner, das FBI, entsprechende Hinweise geliefert hatten. In der Bekämpfung der organisierten Drogenkriminalität, also wenn es um Kokainhandel zum Beispiel geht, ist Amerika und auch andere westeuropäische Nationen sind führend im Grunde genommen in der Informationsgewinnung, von denen die deutschen Behörden dann oft profitieren. Und selbst wenn es darum geht, einen BND-Spion zu enttarnen, wie er jetzt gerade in Berlin vor Gericht steht, schon seit einiger Zeit sind es ausländische Dienste, die die Deutschen darauf aufmerksam machen, dass sie da einen Maulwurf in den eigenen Reihen haben.
Inwiefern arbeiten denn US-amerikanische Geheimdienste, wie zum Beispiel die CIA oder die NSA, anders als deutsche Dienste? Beziehungsweise, ich frage es nochmal anders, inwiefern unterscheidet sich ein amerikanischer Spion von einem deutschen, sag jetzt mal, BND-Beamten?
Ja, es gibt ja das schöne Bonmot, dass der BND der Vegetarier unter den Geheimdiensten sei. Man könnte vielleicht sogar sagen, er ist der Veganer unter den Geheimdiensten. Also erstmal ist sozusagen die schiere Masse, die Quantität, die die Amerikaner aufbieten, exorbitant größer. Also nur um mal eine Zahl in den Raum zu werfen. Die Amerikaner geben ungefähr 100 Milliarden Euro umgerechnet im Jahr für ihre Dienste aus. Die Deutschen ungefähr 2. So, die Deutschen haben 3 Nachrichtendienste. BND.
Der Auslandsnachrichtendienst?
Genau, das Bundesamt für Verfassungsschutz und den militärischen Abschirmdienst. Die Amerikaner haben 18. So, das ist sozusagen auf der quantitativen Ebene einfach, sind wir da überhaupt nicht satisfaktionsfähig. Dann gibt es sozusagen die Ebene der rechtlichen Befugnisse. Die Amerikaner verstehen sich eben als, wir haben Geheimdienste. Und was ist der Unterschied zwischen einem Nachrichtendienst und einem Geheimdienst? Letztlich die Ausübung von Gewalt. Nachrichtendienste sammeln Informationen, sie bewerten sie, sie schreiben Analysen und Lagebilder, sie beraten die Politik. Geheimdienste führen Operationen durch. Sie, wie wir das in den vergangenen Jahren bei den Amerikanern auch gesehen haben, sie entführen Menschen, sie töten womöglich Menschen. Sie verüben Sabotageakte, sie üben sich im Staatsstreichen. All das ist für den BND sozusagen unvorstellbar und auch rechtlich vollkommen unzulässig. Und dann gibt es, glaube ich, darunter noch eine dritte Ebene, auf dem sich diese beiden Welten vollkommen unterscheiden. Und das ist die Mentalität, die natürlich in gewisser Weise aus den Befugnissen auch erwächst. Ein deutscher Beamter, gerade in den Nachrichtendiensten, die in Deutschland historisch bedingt sehr unter Beobachtung und auch stehen und sehr, mit sehr viel Misstrauen belegt sind. Ich glaube, ein deutscher BND-Beamter, dessen Kernpriorität ist, keine Fehler zu machen. Und wenn der Preis dafür ist, nichts zu tun, dann ist er womöglich bereit, den zu zahlen.
Warum sind die deutschen Nachrichtendienste eigentlich ja, vergleichbar schwach und haben weniger Kompetenzen? Inwiefern hat das was auch mit der deutschen Geschichte zu tun?
Ich glaube, es hat sehr viel mit der deutschen Geschichte zu tun. Ich glaube, in Deutschland gab es immer große, große Vorbehalte, großes Misstrauen gegen die deutschen Sicherheitsbehörden. Und das hat natürlich mit der Erfahrung eben aus dem NS-Regime, aber auch aus der DDR zu tun und eben mit der deutschen Geschichte und der Existenz zweier Unrechtsregime auf deutschem Boden und der Rolle der Sicherheitskräfte in diesen Diktaturen.
Und inwiefern, also wie versuchen denn gerade die deutschen Dienste unabhängiger zu werden und sich neu aufzustellen?
Na, es ist so ein bisschen wie bei der Bundeswehr, glaube ich. Also man reibt sich die Augen und findet sich wieder in einer Welt, die nicht mehr, man ist nicht mehr umgeben von Freunden, sondern plötzlich wird es sehr ungemütlich auf internationaler Bühne und man stellt fest, dass die Schutzmacht Amerika vielleicht doch nicht der verlässliche Partner bis in alle Ewigkeit sein wird und dass man dringend eben selbst was tun muss und sich selbst vor allen Dingen schützen können muss. Und jetzt passieren eben hocheilig mehrere Dinge. Man versucht, den BND aufzurüsten, auszustatten mit Befugnissen, mit Kompetenzen, die eigentlich bislang undenkbar waren. Und beim Verfassungsschutz ist es ähnlich.
Kannst du da Beispiele nennen?
Ja, für mich ist es wirklich, also ich meine, ich mache das seit, ihr habt das uncharmanterweise gesagt, seit 20 Jahren. Sieht man mir nicht an, aber
nicht,
es ist tatsächlich
nein,
so.
Nein, nein.
Vielen Dank. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir an diesen Punkt kommen. Also vor 5 Jahren hätte ich noch wirklich viel darauf gewettet, dass das niemals passieren wird in meiner Berufstätigkeit. Jetzt passiert es. Ja, ich glaube, wir werden keine James Bonds bekommen. Also es wird niemand die Lizenz zum Töten bekommen. Aber worum es zum Beispiel geht, in dem BND-Gesetz, das eben inzwischen im Moment in Berlin beraten wird und von dem wir glücklicherweise ziemlich genau wissen, was da gerade verhandelt wird, weil unser wunderbarer Kollege Florian Flade da ganz intime Einblicke hat und diesen Gesetzentwurf recherchieren konnte.
Dazu gibt es übrigens eine sehr tolle FKM-Episode in unserem Feed, sei mal empfohlen.
Ja.
Florian
Flade.
Kann man nachhören.
Genau, und da geht es darum, dass eben der BND zum Beispiel Sabotageaktionen im Ausland durchführen können möchte.
Was könnten das
und
für
dürfen
sein?
Möchte. Na, das könnte zum Beispiel sein, das ist so ein Szenario, das in Sicherheitskreisen dann immer wieder ventiliert wird. Also es gibt eine Drohnenfabrik, die sich anschickt, Drohnen zu produzieren, die NATO-Territorium angreifen könnten. Und dann wäre eben ein solches Szenario, man legt die Produktion still oder man stört die Produktion dieser Drohnen. Und das tut man natürlich dann nicht, indem man den Stecker zieht, sondern indem man eine robuste Operation durchführt. Und ein anderes Szenario, das ist, glaube ich, vielleicht auch nicht so fernliegend oder erscheint nicht so fernliegend wie dieses, dass es ständig ja Computerattacken auf Deutschland gibt, wissen wir nicht zuletzt seit dem Bundestagshack. Der liegt jetzt mehr als 10 Jahre zurück, 2015. Jetzt haben wir gerade diese große Signal-Phishing-Kampagne, die ja durch durch die Berliner Republik läuft. Und eine Vorstellung sozusagen der Dienste ist, dass sie das stoppen wollen, dass sie also in der Lage sein wollen, die Server, über diese Angriffskampagnen laufen, anzugreifen. Und der Bundesinnenminister Dobrindt spricht dann auch immer davon, die zerstören zu können. Bislang können die Deutschen im Grunde genommen eigentlich nur zuschauen, wie so etwas passiert und bestenfalls irgendwie versuchen, die Schotten dicht zu machen und sich zu rüsten. Aber sie können sozusagen nie hingehen und den Angreifer aktiv hindern. Das wollen sie eben jetzt sich selbst erlauben.
Also der BND soll auch operativ mehr Kompetenzen bekommen. Wie geht denn die Bundesregierung da gerade vor, das zu erreichen?
Na, es gibt zwei Gesetzesentwürfe zum BND-Gesetz, zum Bundesverfassungsschutzgesetz. Die sollen beide in diesem Jahr noch in Kraft treten. Das BND-Gesetz ist tatsächlich schon weiter und auch, ich glaube, politisch unstrittiger. Beim Verfassungsschutzgesetz erwarten wir eigentlich eine schärfere, auch politische Auseinandersetzung damit, weil eben der Verfassungsschutz als Inlandsnachrichtendienst sich mit den Menschen zwangsläufig auseinandersetzt, die eben unter dem Schutz des Grundgesetzes stehen, nämlich eben Menschen, die in Deutschland leben und da einige Dinge geplant sind, die womöglich grundgesetzlich nicht so ganz unproblematisch sind.
Und wie wird da gerade politisch vorgegangen? Also wie versucht man das durchzubringen?
Na, im Moment noch in diesem üblichen Verfahren. Es gibt eine Ressortabstimmung zwischen Bundesinnenministerium und Bundesjustizministerium und so wie wir hören, sind schon da die Diskussion sehr scharf. Also das Bundesjustizministerium versteht sich sozusagen als Hüter der Verfassung und das Bundesinnenministerium versucht natürlich für seinen Verfassungsschutz möglichst viele Kompetenzen herauszuholen. So, und da scheint es schon ordentlich zu knirschen in der Abstimmung.
Wie macht der Innenminister das?
Der Innenminister ist, das ist ganz interessant bei Alexander Dobrindt, der ja so ein bisschen fachfremd in dieses Amt gekommen ist und eine steile Lernkurve hingelegt hat, finde ich, nach meiner Beobachtung. Und interessant ist, dass er in den vergangenen Wochen und Monaten, ist Ihnen jetzt vielleicht gar nicht so aufgefallen, aber immer wieder das Wort Geheimdienst platziert. Und das ist eigentlich ein Wort, das die deutschen Nachrichtendienste immer gescheut haben, weil es sozusagen diesen Anklang, diesen Assoziationsraum aufmacht zu Gestapo, zu Stasi. So, deswegen, die verstehen sich als Nachrichtendienste und sie sind Nachrichtendienste. Dass Dobrindt von Geheimdiensten spricht, ist, glaube ich, kein Zufall, sondern er will so ein bisschen das Wasser testen, ob er da hinkommen kann. Und nochmal sozusagen in Erinnerung gerufen, der Unterschied ist eben, Informationen sammeln oder wirklich Operationen durchführen.
Du hast ja schon gesagt, es wird an neuen Gesetzen gearbeitet, am BND-Gesetz, aber eben auch am neuen Gesetz für den Verfassungsschutz. Das geschieht bislang eher im Verborgenen. Was weißt du denn darüber, was auch für den Bundesverfassungsschutz geplant sein könnte?
Na, ich glaube, die umstrittenste Norm, die zumindest diskutiert wird, ist eine Vorschrift, die dem Verfassungsschutz erlauben soll, heimlich Wohnungen zu betreten, um dort womöglich Abhörmaßnahmen irgendwie zu platzieren oder auch nur eine Wohnung zu durchsuchen, um zu schauen, ob jemand eine Bombe gebastelt hat, den man eben im Verdacht hat, das zu tun. Und das ist aber natürlich grundgesetzlich mit der Unverletzlichkeit der Wohnung eine höchst heikle Norm, um die es, glaube ich, gerade auch schon um die es Streit gibt, um die gerungen wird. Es gibt aber auch andere Dinge, die der Verfassungsschutz gerne hätte. Also er möchte in der Lage sein, eben Cyberangriffe abzuwehren, also ausländische Server anzugreifen und zu zerstören. Er möchte Online-Durchsuchungen können, also sich heimlich auf Computer und Telefone aufschalten können. Das sind Dinge, die tatsächlich bislang, auch wenn vielleicht in der Öffentlichkeit ein anderer Eindruck manchmal entsteht, die nicht vorgesehen sind im Gesetz.
Weil das wäre ja eigentlich schon eine immense Zeitenwende, könnte man sagen. Kannst du das nochmal auf den Punkt bringen, dieses Wohnungsbetreten beispielsweise? Das wäre dann auf richterliche Anordnung? Wie kann ich mir das vorstellen? Für mich ist das ist schon krass.
Ja, richterliche Anordnung, das gibt's ja da nicht. Das ist ja sozusagen in Strafverfahren so. Also wenn die Polizei eben ein Ermittlungsverfahren gegen jemanden führt, dann kann sie eine Wohnung durchsuchen. Dazu braucht sie dann einen richterlichen Beschluss und kann dann eine Wohnung betreten und eben die durchsuchen und bestimmte Dinge sicherstellen. Das passiert ja aber im offenen Raum. Das ist sozusagen, erstens muss es legitimiert werden von einer unabhängigen Instanz, in dem Fall der Justiz, und zum anderen wird derjenige, diejenige darüber informiert. Man bekommt einen Durchsuchungsbeschluss, in dem drin steht, was die Verdachtslage ist und warum das verhältnismäßig ist und warum das also der Staat nun machen darf. Beim Verfassungsschutz als Nicht-Strafverfolgungsbehörde funktioniert das natürlich so nicht, sondern bislang sind die Maßnahmen, die der Verfassungsschutz, im Übrigen auch die Landesbehörden, durchführt, also Telefonüberwachung, Observationen, Fernmeldewesen, also Postüberwachung zum Beispiel, müssen genehmigt werden von Kommissionen in Parlamenten, also G10-Kommissionen, parlamentarisches Kontrollgremium. So, das heißt, es ist ein komplett anderer Weg und er ist auch nicht überprüfbar. Man kann sich nicht hinterher dagegen wehren und schon gar nicht, wenn es einem nicht durchaus gehändigt wird und man die rechtliche Begründung auf Papier vor sich hat, sondern wenn man im Zweifel gar nicht mitbekommen hat, dass jemand bei sich in der Wohnung war.
Warum wird das denn überhaupt, habe ich mich so gefragt, jetzt in diesem Moment alles ins Rollen gebracht? Also befinden wir uns in Deutschland momentan in einer Situation wie die USA beispielsweise mit 9/11, wo ja die Sicherheitsbehörden dort auch mehr Befugnisse bekommen hat?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Zeiten wirklich ernst sind und dass die Politik jetzt sehr, sehr kurzatmig und kurzschrittig irgendwie versucht, darauf zu reagieren. Und Dinge, die wirklich jahrzehntelang hoch umstritten war. Also ein Stichwort Vorratsdatenspeicherung hat jede schon mal gehört. Das ist jetzt plötzlich möglich. Also das ist sozusagen im Kabinett abgestimmt worden. Heißt nicht mehr Vorratsdatenspeicherung, sondern IP-Adressspeicherung, ist aber im Wesentlichen das Gleiche. Darüber ist ja wirklich, da hat Deutschland sich komplett zerstritten über Jahrzehnte. Ich weiß nicht, wie viele auch Leitartikel und Kommentare ich dazu gelesen habe und wie hoch sensibel dieses Thema war. Und nun kommt es einfach. Das finde ich irgendwie bemerkenswert. Also gerade auch als jemand, der ich diese Debatte lange begleitet habe, dass diese Vehemenz, die bestimmte Themen der inneren Sicherheit, wo es also um Befugniserweiterungen gab für Sicherheitsbehörden, immer hoch umstritten waren. Und jetzt wird das mehr oder weniger so zur Kenntnis genommen. Teilweise habe ich auch den Eindruck, so was da richtig passiert, haben die meisten vielleicht noch gar nicht durchdrungen. Und politisch, finde ich, ist es sehr bemerkenswert still.
Und vieles erfahren wir eben durch investigative Recherchen, wie eben deiner. Die Frage, die dann bleibt, ist so ein bisschen der Widerstand. Wo bleibt der Widerstand? Wo ist die FDP? Wo sind die Grünen? Wo ist ja vielleicht auch ein zivilgesellschaftlicher Widerstand?
Denn das wären ja krasse Einschränkungen für die Freiheit, wenn jetzt einfach der Bundesverfassungsschutz ohne richterlichen Beschluss in eine Wohnung gehen könnte.
Ja gut, die FDP ist nicht mehr im Bundestag. Die Grünen sind sehr staatstragend, ist vielleicht das falsche Wort, aber durchaus erkennen die Realität und auch die Gefahren, glaube ich, an und erscheinen mir weniger dogmatisch zu sein, auch auf diesem Feld als in den vergangenen Jahren. Die SPD ist als Koalitionspartner in gewisser Weise natürlich auch gefesselt an die Union und die Union wiederum, habe ich manchmal den Eindruck, steht sehr unter dem Druck, jetzt liefern zu müssen und bestimmte Dinge, die eben unter der Ampel undenkbar waren in dieser Konstellation, jetzt durchzusetzen und das sehr eilig zu tun auch.
Und diese aktuellen vielen Bedrohungen, du hast sie ja auch schon genannt, die stehen natürlich im Raum. Könnte es sein, dass die so ein bisschen auch ja fast schon benutzt werden, um Präzedenzfälle zu schaffen und so einen mächtigen Apparatus, Sicherheitsapparatus aufzubauen, den wir dann im Zweifelsfall irgendwann später schwer wieder zurückgedreht bekommen?
Ja, also es gab in den vergangenen Jahren in der Debatte, wenn es um innere Sicherheit ging, immer diese sogenannte Loaded-Gun-Theorie, die häufig also von Vertretern, Verteidigern der Bürger- und Freiheitsrechte ins Feld geführt wurde. Und diese Theorie besagt, dass man also die Sicherheitsbehörden möglichst schwach halten muss, damit, wenn dann eines Tages die AfD oder eine andere undemokratische Partei die Macht übernehme, sie nicht sich auf diesen potenten Sicherheitsapparat stützen kann. Ich muss sagen, dass mich diese Theorie irgendwie noch nie so richtig überzeugt hat. Mein Argument war immer, dass womöglich gerade dadurch, dass rechtsstaatliche Institutionen sehr schwach sind, womöglich Extremisten es leichter haben. Aber natürlich ist das, glaube ich, bei dem Tempo, das da im Moment gemacht wird, werden da einfach Fakten geschaffen. Und wie das oft so ist mit Institutionen und Organisationen, der Rückbau ist relativ schwierig. Also was erst einmal da ist, das hat dann auch eine gewisse Laufzeit, auch wenn man sagen muss, dass die gerade Karlsruhe, das Verfassungsgericht, aber sich sehr intensiv mit dem Verfassungsschutz und auch dem BND beschäftigt hat. Also da gibt es sozusagen schon eine juristische Kontrolle der Normen. Aber trotzdem stimmt das natürlich, dass da Dinge jetzt entstehen, die uns eine Zeit lang begleiten werden.
Es sind ja auch zwei Punkte, die sich konträr gegenüberstehen. Freiheit auf der einen Seite, Sicherheit auf der anderen Seite. Vielleicht kannst du noch mal ganz klar sagen, warum ist das, was da gerade beschlossen wird, gefährlich oder eben auch nicht?
Ja, das ist eine gute Frage, ob das gefährlich ist oder nicht. Und es ist ja immer eine Abwägungsfrage, was ist jetzt gefährlicher? Sind sozusagen die Bedrohungen, die von außen und teilweise von innen auf uns einwirken, gefährlicher? Oder ist es diese Entwicklung der Sicherheitsbehörden? Also was mich umtreibt, ist, dass ich den Eindruck habe, dass da jetzt etwas sehr schnell gemacht wird, gemacht werden muss, wofür man mehr Zeit sich eigentlich hätte nehmen müssen, die es aber jetzt nicht gibt. Aber in Wahrheit ist es so ein bisschen wie bei der Bundeswehr. Wir alle wissen, in was für einem Zustand die Bundeswehr war die vergangenen Jahrzehnte. Und im Grunde genommen hat es wenige Leute gestört. Man hat es irgendwie in Kauf genommen. Denn da waren ja die Amerikaner, die in gewisser Weise unsere äußere Sicherheit garantiert haben. Und jetzt muss wirklich in kürzester Zeit irgendwie diese Streitkräfte befähigt werden. Und so ähnlich ist es in der inneren Sicherheit auch. Dabei müssen zwangsläufig, werden Fehler gemacht werden, werden Dinge passieren, die nicht funktionieren und die im Zweifel dann eben Auswirkungen haben für Bürger- und Freiheitsrechte.
Was ich mich frage, wenn ich dir jetzt so zuhöre, haben sich die deutschen Dienste das in den letzten oder in den vergangenen Jahrzehnten vielleicht ein bisschen zu leicht gemacht? Also sich immer auf die Erkenntnisse, die Zulieferungen der amerikanischen Dienste zu verlassen, gleichzeitig sich selber nicht die Finger schmutzig zu machen?
Also ich finde, die Politik, aber auch wir als Gesellschaft haben es uns ziemlich leicht gemacht und haben uns sehr gut eingerichtet, nochmal Analogie Bundeswehr, äußere Sicherheit, haben uns sehr gut eingerichtet in dieser moralischen Erhabenheit, dass wir ja bestimmte Dinge nicht machen und dass wir eben Freiheits- und Bürgerrechte wahren und haben dann aber eben am laufenden Band Informationen aus dem Ausland entgegengenommen, die unter ganz anderen Vorzeichen zustande gekommen sind, wissend teilweise, wie sie zustande gekommen sind, mit Methoden, die wir uns niemals zugestanden hätten, aber waren am Ende abhängig von diesen Informationen. Das ist diese Divergenz, diese Diskrepanz, die mich irgendwie so ein bisschen kirre auch macht, muss ich gestehen, dass man die Augen davor verschließt, wie solche Informationen zustande kommen, erhoben werden, aber gleichzeitig von ihnen abhängig ist, weil man ja eben der deutschen Geschichte wegen und dem Misstrauen gegen Sicherheitsbehörden eben die möglichst handlungsunfähig hält. Das ist irgendwie schon eine deutsche Eigenart, muss man sagen.
Vielen Dank, Jörg.
Sehr gerne.
Jörg Diehl von der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung über die unbemerkte Zeitenwende im deutschen Sicherheitsapparat. Live auf der 11KM-Bühne beim ARD Sounds Festival.
Ja, und wenn Jörg neue Informationen hat, dann findet ihr sie bei tagesschau.de und auf den verschiedensten Kanälen der ARD und gerne auch wieder bei uns bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Folgt uns gerne, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Natürlich ausschließlich in ARD Sounds und überall, wo ihr sonst noch Podcasts hört.
Und da wir im Podcast sind, gibt es jetzt auch die Show-Credits.
Dass wir die Credits mal live machen, das hätte ich so nie gedacht. Schön. Das ist so wholesome auch ein bisschen. Hat was Kultiges, ne?
Ich habe jedes Mal Angst, mich zu versprechen.
Ich auch.
Die Hosts und Autorinnen dieser Folge sind wir.
David Krause.
Und Elena Kuch. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Fabian Zweck, Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Yasemin Yüksel. 11KM ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info.
Dankeschön, ja.